So, sollen wir starten? Ja. Musst du noch irgendwas einpegeln? Alles gut. Okay. Also, ist total komisch, in ein Mikro zu sprechen, ohne sich laut zu hören. Ja, wonderful. Also, dann herzlich willkommen in unserer KPI-Session. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe mich die letzten 4 Jahre dagegen gewehrt. Und zwar massiv. Sehr massiv. Weil ich einfach glaube, wenn wir sehen, was Working Out Loud tut, also Menschen in der Selbstwirksamkeit bringen, anders lernen, anders arbeiten, vernetzen, und wir wollen in diese Selbstorganisation, dürfen wir nicht kontrollieren, was sie tun, was sie damit erreichen. So, das war zumindest immer mein zutiefster Glaube. Jetzt ist es aber so, dass unsere Geschäftsführung mir auf den Füßen steht, und zwar anständig. Und deshalb habe ich den Simon gebeten, mit mir zusammen mal zu überlegen, wo kommt das eigentlich her? Wo kommen diese ganzen KPI-Fragen jetzt her? Natürlich wissen wir, es ist wirtschaftlich gerade ein bisschen schwieriger. Bei uns im Unternehmenskontext, der Wind wird einfach rauer. Es wird wirklich, das Umfeld verändert sich massiv. Und ja, diese KPI-Fragen sind natürlich zulässig. Aber wo kommen die her? Worauf sollen die einzahlen? Was ist es? Ist es nur Sicherheitsbedürfnis oder ist es einfach auch noch was anderes? Ist es einfach unsere Sicht auf Organisation, oder nicht unsere Sicht, aber die Sicht der heutigen Entscheider auf die Organisation. So, und was wir tun werden, ist, wir geben euch jetzt kurz ein bisschen Kontext. Das wird der Simon machen. Und dann würde ich ein bisschen Praxis mit einfließen lassen, nämlich wo stehen wir denn, die wir wirklich aktiv daran arbeiten und was ist möglich. Und dann würden wir gerne mit euch gemeinsam überlegen, was fehlt denn? Was haben wir denn übersehen? Oder was kommt aus euren Unternehmen? Was wäre denn da eine KPI, wo ihr sagt, yes, wenn ich die finde, der heilige Gral der Produktivität im Wissensarbeitsbereich, wenn wir die finden, dann lassen uns alle in Ruhe und dann haben wir den Beweis gut geführt. Ja?
Genau, also wir haben die Session so ungefähr zweigeteilt. Wir haben nicht gedacht, dass so viele Leute da sind. Die Idee ist quasi, ich mache jetzt kurz einen Impuls. Kata sagt so schön, wo kommt das Messen auf einmal her? Ich bin jetzt seit 1998 ungefähr im Kontext Wissensmanagement und lernende Organisationen unterwegs und da wurde mit Wissensbilanz, Intellectual Capital Statement, Balance Scorecard auch schon ganz viel versucht zu messen. Ich nehme es schon mal vorweg, nichts, was ich als seriös irgendwie empfehlen würde. Ja, also das ist einfach ein schwieriges Feld. Kata macht dann, wie gesagt, zum Praxisteil. Am Ende würden wir euch in kleine Gruppen ein bisschen teilen, seid ihr ja von wohl gewöhnt. 3er-, 4er-Gruppen, haben hier vorne Papier. Schauen, dass wir eure Ideen auch zu Papier bringen, aufschreiben, eine möglichst große Sammlung bekommen, die wir dann auch abfotografieren, im Nachgang dokumentieren und würden auch das Mikro dann an 2, 3, 4 Gruppen, je nachdem wie viel Zeit wir haben, rumreichen. Wer möchte, kann hier auch reinsprechen, weil wir dann alles, was wir gesprochen haben, hinterher auch als einen Podcast veröffentlichen. Genau, also so ein bisschen Kontext, vielleicht kennt der eine oder andere diese Situation, man spricht mit Leuten über Organisation, zeigt sowas wie ein Organigramm und man schaut so ein bisschen ums Organigramm rum und sagt, was ist denn das dann? Also was ist dieses ganze chaotische, turbulente, was irgendwie nicht in den Prozessbeschreibungen abgebildet ist, was nicht in Regeln passt. Der Betriebswirt würde sagen, das ist der dysfunktionale Teil der Organisation, den müssen wir noch strukturieren. Die Organisationssoziologin heute früh würde sagen, ah, ist ja spannend, das schauen wir uns mal an. Und was für eine Funktion hat das hier drüben? Ja, wenn man das so ein bisschen strukturiert nochmal, sprechen wir eigentlich darüber, dass wir den formalen Teil der Organisation haben mit Hierarchie, Organigramm, Stablinie-Funktion, Matrix-Organisation. Dann kam irgendwann mal vor vielleicht so 30 Jahren das ganze Thema Ablauforganisation, Prozesse, Lean dazu. Dann hat man gemerkt, ich kann nicht alles in Prozessen abbilden. Das heißt, kommt das ganze Thema Projektorganisation. Also ich brauche eine Struktur, wo ich Dinge, die ich nur einmal mache, irgendwie abfrühstücken kann. Und wenn wir uns die Trainingsorganisation heute anschauen, ist die eigentlich auch sehr formal. Stichwort Weiterbildungskatalog, Kursangebot. Mein Chef sagt mir, geh mal nächstes Jahr in diesen Kurs. Und man merkt, mit so Schlagworten wie VUCA-Welt und so weiter, irgendwie dieses System passt an vielen Stellen nicht mehr. Das heißt, hier rumort's überall. Ja, Spotify-Modell, Gildentreibs, auf einmal ist nicht mehr Wasserfallmodell, sondern agile Projektorganisation. Wir sprechen über Social Process Management. Also da fängt es überall das Knistern an. Und ich denke, da ist einfach sinnvoll, so langsam anzuerkennen in der Organisation, dass ich diesen ganzen informellen Teil in der Organisation mit Netzwerken, mit Communities, mit Guide-Netzwerken, wie die Strukturen alle heißen, auch brauche, um bestimmte Probleme, die ich mir hier einhandle, indem ich so strukturiere, das ist so ähnlich, wie wenn ich eine Landkarte mache. Die Welt ist rund. Ich klappe die quasi auf was Zweidimensionales aus und dabei mache ich Fehler. Und die informelle Organisation repariert ganz viele dieser Fehler, die ich in den Strukturen da drüben mache. Ja? Und wenn ich die Sicht habe, das ist dysfunktional, dann mache ich im Prinzip ganz viel kaputt, was die Organisation eigentlich zum Überleben braucht, wo es aber blöderweise sehr schwer ist zu messen. Ja? Also in dem Moment, wo ich im Informellen messe, mache ich aus dem Informellen was Formelles und damit mache ich viel kaputt, was da drin passiert. generell über allen Strukturen sollte irgendwie der Purpose, der Zweck stehen. Also so ein bisschen könnte man sagen, Form follows Function. Ne? Es geht nicht darum, die Hierarchie zu erhalten, sondern zu gucken, passt die Struktur, die ich aktuell habe, zu dem Zweck? Und auf der Seite hier, da bin ich vielleicht eher mit KPIs unterwegs. Ne? Also das heißt, wenn ihr bei Google mal reinschaut, wie ein Rechenzentrum betrieben wird, die haben ein ganz normales KPI-System. Ne? In dem Bereich, wo es darum geht, wie sieht die nächste Generation Produkte aus, da haben sie eben eher so OKRs, Moonshots, Roofshots, ne? Wo ich sage, da kann ich eben nicht mehr genau messen. Aha, Mitarbeiter Meier muss einmal in der Woche 3 Stunden in die Community und muss 2 Blogs schreiben und dann ist gut. Ne? Sondern da habe ich eher so diese, was man in Ambidextrie eben mit diesem Exploration, dieses Suchende, wie in der Wissenschaft fast schon, ne, wo ich eben sehr schwer messen kann. Und das Problem, deswegen hatten wir den Talk auch genannt, KPIs ursprünglich zu Barcamp, Communities, Woll und Co., habe ich eigentlich in allen Themen, wo es ums informelle Lernen geht. Egal, ob ich Blogs einführe, egal, ob ich MOOCs mache, Communities mache, Microblogs, Podcasts, Wikis, ich habe überall das gleiche Problem. Jetzt hat man so in der ganzen Enterprise 2.0-Welle gesehen. Womit ist man da unterwegs, um Management zu überzeugen? Müsst ihr jetzt nicht lesen können, wir kriegen den Link hinterher zu den Folien. Aber da sieht man eben, was so ein bisschen zählt ist, hier unten steht ganz klein McKinsey. Ja, und McKinsey hat ein Paper mal gemacht, The Rise of the Network Enterprise. Und da kommt am Ende raus, Benefits in Mean Improvement, fully networked internally, externally, 31%. Was auch immer das heißt. Aber mit sowas kriegt man Leute überzeugt, witzigerweise. Ja, wenn McKinsey das sagt, das muss ja stimmen, ist ja McKinsey. Ja. Und ich glaube aber auch daran, dass jede Organisation ihren eigenen Weg finden muss, Erfolgsmessung zu definieren. Also jeder verfolgt ja ein bisschen anderen Zweck. Warum habe ich ein Enterprise Social Network? Warum mache ich Woll? Na, und wenn ich überzeugend sein will, muss ich das Messsystem auf mein Ziel sozusagen anpassen. Na, und da habe ich euch mal ein Beispiel mitgebracht von Siemens. Gibt es eine schöne Präsentation, sind auch unten die Paper verlinkt. Das ist quasi die Zeit, wo sie das Technoweb, die erste Version Social Network, eingeführt haben. Das erste Paper ist quasi die konzeptionelle Grundüberlegung von Michael, Social Media and ROI. Und dann die Auswertung von Manfred, Social Collaboration Metrics. Na, und da ist quasi die Herleitung, kann ich jetzt so sagen, unser Ziel ist eigentlich die Vision des cross-divisionalen Netzwerks. Also wir wollen über unsere Geschäftsbereiche hinweg vernetzt sein. Das wollen wir messen. Das geben teilweise die Tools nicht her. Also müssen wir gucken, wie wir diese Messungen in die Tools einbauen. Na, und der Elevator-Pitch für das Netzwerk war, Technoweb is a unique routing engine to find people who know the answers to your questions. Also Hypothese bei den 400.000 Leuten, ist jemand dabei, der die Frage, die ich habe, beantworten kann. Wir wollen messen, wie gut werden diese Fragen beantworten. Ja, und dann haben sie sich so ein auf Balanced Scorecard basierendes Messsystem gebaut, wo man eben, das muss man so im Uhrzeigersinn lesen, ne, wo investieren sie, Use Case Entwicklung, Awareness, Kosten, also ich muss erst mal reinstecken, Attract, also Networks, wie viele neue Mitglieder habe ich, wie viele Leute joinen Networks, dann was ist so der Boost, also wo kann ich das skalieren und dann hier versuchen zu messen, wo kriege ich quasi da einen Benefit draus. Na, und da gibt es von 2015, also 4 Jahre später, das Auswertungspaper, na, und da sieht man zum Beispiel, sie messen sogenannte Urgent Requests. Das heißt, ich kann eine Frage stellen und kann sagen, wie viel Wert hat die Beantwortung dieser Frage? 0 bis 1000, 1000 bis 10.000 und bis 100.000. Und dann kann ich sozusagen messen, wie lange dauert es, bis eine Antwort kommt, kommt überhaupt eine Antwort und kann darüber kumulieren. Ja, und da kommt eine recht beeindruckende Zahl von ungefähr 3,5 Millionen Euro im Monat raus, kumuliert über die 3 Jahre 100 Millionen Euro, womit ich schon mal agieren kann. Ja, wenn es natürlich auch nur so eine über den Daumen gepeilt, ja, das steht nirgendwo in der Bilanz, so ein Wert. Aber wenn ich mit jemandem spreche, der so ein Controller-Mindset hat, der sagt erstmal, wie viel investieren wir denn da rein? Ist viel weniger, gibt es vielleicht noch andere Effekte, also könnte es sich lohnen. Ja, und das andere ist, sie haben es korreliert mit ihrem Ideenmanagement. Also Technoweb Members have a 7 times higher probability of a successful idea implementation. Also durch diese Vernetzung entstehen mehr Ideen, die ich dann über das Ideenmanagement in Wert umrechnen kann. Und so, glaube ich, muss jeder gucken, dass er sich so ein bisschen sein Messsystem quasi selber zusammenbaut. Und was man da probiert, sagt uns jetzt die Katha.
Genau. Also, wir messen tatsächlich seit den ersten 10 Pilotzirkeln in 2015 sind wir am Messen. Das heißt, wir haben eine Feedback-Survey erstellt, die Teilnehmer tatsächlich am Ende der 12 Wochen ausfüllen. Und das hat bisher auch immer gereicht. Jetzt ist es so, dass ich einen, wer das auf LinkedIn mitverfolgt hat, ich hatte die Chance, unseren CEO zu treffen. Das ist Dr. Volkmar Denner, Doktor der Physik. Ich sag's gern dazu für die Fallhöhe. So, und es war ein wirklich wahnsinnig tolles Gespräch, toller Mann. Ich bin ein großer Fan von Volkmar Denner. Die Schwierigkeit war, dass er gesagt hat, wenn ihr wirklich in meiner Sprache beweisen könnt, was Woll tut und was es uns hilft, dann werde ich euch helfen, hier noch weiter vorwärts zu kommen. Dann werde ich Wollbotschafter bei Bosch. Und das hat uns natürlich massiv inspiriert, jetzt das Thema nochmal anders anzufassen. Wir sind bisher immer damit durchgekommen und wir haben 2016 neue Führungs- und Zusammenarbeitsprinzipien bekommen, dass wir gesagt haben, wir können direkt beweisen, dass Working Out Loud auf die letzten drei Prinzipien direkt Einfluss nimmt. Also Ziel von Bosch ist, crossfunktional zusammenzuarbeiten. Ziel von Bosch ist, regelmäßig über alle Hierarchiegrenzen hinweg zu kommunizieren. Und Ziel von Bosch ist, zusammenzuarbeiten, basierend auf Feedback, basierend auf Vertrauen, Respekt und Empathie. Und jeder, der je Woll gemacht hat, weiß, das ist Woll in seiner Reinform. Genau das passiert und das können wir auch garantieren, dass es passiert. Wer seinen Circle nicht abbricht, sondern bis 12 Wochen durchhält, der erreicht genau das. Und damit sind wir sauber durchgekommen und es hat bisher auch wirklich immer gereicht. Was wir jetzt anstreben, ist tatsächlich zu beweisen, wie diese vielen verschiedenen Anwendungsfälle, wo wir sehen, dass Woll einen Beitrag leistet, irgendwie zu messen. Und zwar im Physikerdeutsch. Wir arbeiten bei Bosch mit 12 von diesen Anwendungsfällen. Ich gehe nicht im Detail darauf ein, aber wir sehen, dass Woll natürlich die Vernetzung erhöht, dass er vernetzte Zusammenarbeit fördert, dass es Diversity unterstützt, dass es gut für Innovationen ist, dass es hilfreich ist im Onboarding von neuen Kollegen, dass es einen Einfluss auf die Karriere nehmen kann. Also wir sehen 12 von genau diesen Anwendungsfällen. Und wir haben überlegt, wenn wir es schaffen oder wenn ihr es schafft, so groß zu werden, da muss man auch was messen können. Und dann muss man wirklich auch im Detail was messen können. Was wir tun, ist, wie gesagt, dieses Mitarbeiterfeedback nach den 12 Wochen. Oder mittlerweile kann man auch schon Feedback geben, wenn man nach Woche 1 gescheitert ist. Auch das lässt unser Feedbackbogen jetzt zu, dass man sagen kann, wir sind gescheitert, weil. Und hatten aber das Ziel, dass. Das hier sind Zahlen und so wie wir das aufbereiten, wir messen mit Monis da, ne? Eine Likert-Skala. Yes! Von 1 bis 5 im Endeffekt. Ich stimme voll zu, ich stimme zu, ich bin neutral, ich stimme weniger zu oder ich stimme gar nicht zu. Das ist quasi die Skalenwerte, die wir abfragen von den Teilnehmern. Und wir fragen immer einmal bezogen auf ich als Person, was habe ich erlebt, was habe ich gelernt und dann aber gleich eine Transferleistung, was bedeutet das fürs Unternehmen? So, und wenn man zusammenzählt, ich stimme voll zu und ich stimme zu, was ja positiv ist, eine positive Aussage und ihr könnt das einfach sehen, ihr müsst die Zahlen gar nicht lesen, sind wir auf der sicheren Seite überall über 70%, wenn wir wissen, die Leute netzwerken effektiver und strukturierter, fokussierter, sinnvoller. Ja, wir sehen, dass die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hin sich deutlich verbessert, also dieses crossfunktionale Zusammenarbeiten. Wir sehen, dass Menschen ihre Arbeit sichtbarer machen und Wissen anders und besser teilen. Eins, was wir als Organisation natürlich massiv anstreben. Wir sehen, dass Leute sagen, sie werden offener. Sie werden offener und sie werden offener gegenüber Menschen, die sie auch nicht kennen. Ja. So, also das sind Zahlen aus dem Ich und dann auf Organisation bezogen. Working Out Loud hilft uns, dass wir anders kommunizieren, dass wir besser auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und Working Out Loud hilft uns, zu einer lernenden Organisation zu werden, indem Lernen bei uns einfach im Fluss bleibt. Und das sind quasi Zahlen, die aus dem Feedback kommen. Aber es ist Feedback. Es ist Feedback. Und es lässt sich einfach, Thilo gibt anders Feedback als ich. Ja, jeder hier wird individuell anders antworten und das ist keine KPI. Das sind keine managementtauglichen KPIs, die auf Mitarbeiterfeedback basieren. Und das hat Herr Denner auch gesagt. Herr Denner sagt, das ist ganz toll und ich freue mich und ich bin wirklich stolz und ich glaube euch, dass Woll wertvoll ist, sonst würden nicht so viele Leute teilnehmen. Sonst würden nicht so viele Leute diese Methode weiterempfehlen. Aber wir brauchen diesen Business Benefit Proof, also wirklich diesen Beweis, was es tut. Und wir haben ein bisschen gehirnt. Wir haben ein bisschen gehirnt und wir haben sehr lange gehirnt, weil wir seit 4 Jahren hirnen. Wir sagen es zwar nicht und würden es auch nicht offen zugeben, aber wir hirnen wirklich schon seit 4 Jahren. Und was wir rausgefunden haben ist, nein, Woll zahlt nicht direkt in die Wertschöpfung ein. Es tut es einfach nicht. Was wir mit Woll aber tun können und die Beweisführung, die wir anstreben bei Bosch und vielleicht kommt ihr gleich auf eine bessere Idee. Aber das, was wir tun können, ist, es gibt wahnsinnig viele großartige McKinsey-Studien, die zum Beispiel sagen, wenn Mitarbeiter besser vernetzt sind, nimmt ihre Resilienzfähigkeit zu. Was suchen wir bei Bosch? Resiliente Mitarbeiter, weil Krankenquote geht runter. Gesunde, glückliche, happy, kreative Mitarbeiter sind die besseren Mitarbeiter. Und was wir natürlich rauslegen können ist, wie nimmt eigentlich der Vernetzungsgrad zu, wenn Leute Woll machen? Also wie vernetzt waren sie denn vor Woll und wie vernetzt sind sie nach Woll? Und vielleicht kriegen wir aus unserem Social Intranet raus, wie ist denn das Verhältnis derjenigen, die Woll gemacht haben, zu Menschen, die nicht Woll gemacht haben? Sind die besser vernetzt? Und dann können wir ein Zwei-Etappen-KPI-Argument anführen. Nämlich, wir beweisen mit Woll, dass der Vernetzungsgrad steigt und dank McKinsey wissen wir, damit steigt die Resilienz. Haken dran an einen der Use Cases. Zweiter Use Case. Wir können beweisen, durch das Feedback der Leute, dass crossfunktionale Zusammenarbeit deutlich ansteigt und deutlich besser wird und Mitarbeiter das als besser empfinden. Und wir wissen dank der Social Collaboration Studie 2019, dass, wenn Menschen vernetzt crossfunktional zusammenarbeiten, die Produktivität um 62% nach oben geht. Ja? Das heißt, wir nehmen das Woll-KPI crossfunktional besser zusammenarbeiten und hängen es an die Social Collaboration Studie. Und dieses besser zusammenarbeiten können wir über diverse Netzwerke, auch über Social Intranet hoffentlich messen. Nämlich, wie divers ist denn mein Netzwerk? Über wie viele Ländergrenzen geht mein Netzwerk als Wolli? Und für Menschen, die nicht Woll gemacht haben, sieht man da ein Defizit, sieht man da einen deutlichen Unterschied. Ja? Das heißt, das hier sind jetzt Messwerte, mit denen wir uns beschäftigen. Und das hier sind Kenngrößen, die wir jetzt suchen. Und Simon?
Jetzt geht es an die Arbeit so langsam. Gib mir mal den Grad. Wir haben natürlich hinterher auch noch Zeit für Fragen und so weiter, aber wir wollen natürlich auch die Crowd-Intelligenz hier nutzen, um sozusagen eure Ideen ein bisschen auszugraben. Und was wir euch dazu jetzt einfach noch als ein Gedankenmodell mitgeben wollen, da muss ich jetzt hier nochmal ein bisschen zurückspringen, müsst ihr nicht im Detail lesen, aber die Grundproblematik im Wirtschaftsbereich ist, dass wir dort alles mit Geld messen. Und die Messung mit Geld ist an vielen Stellen schwierig. Ja? Die steuert in falsche Richtungen, aber tut auch nicht die richtigen Ursache-Wirkungsketten irgendwie sichtbar machen. Also Beispiel eine Bilanz, da sind die Mitarbeiter halt auf der Passivseite, ne? Und aus so einer lernenden Organisationsperspektive ist das natürlich mein bester Aktivposten. Und jetzt gibt es verschiedene Methoden, mit denen man quasi versuchen kann, sozusagen sichtbar zu machen, was ich eigentlich messen will und was der Effekt ist. Weil wenn ich sage, ich steuere über Geld, ist es so ein bisschen, wenn ich beim Baum an den Blättern ziehe und glaube, er wächst schneller oder macht größere Äpfel. Aber eigentlich muss ich mich um die Wurzel und den Boden kümmern. Ja, und das greift die Balance Scorecard auf. Balance heißt sie deswegen, weil man sagt, man will dort 4 Messbereiche miteinander balancieren, die alle im Idealfall gleich wichtig sind. Ja, die Grundidee ist hier sozusagen, man hat hier unten so eine Learning and Growth Perspective, ja, passt genau zu Growth Mindset. Also hier unten ist das ganze Thema Humankapital, Information, ich schreibe ins Wiki, Leadership, Kultur. Und die Idee ist sozusagen, dass ich das von unten nach oben in der Ursache-Wirkungskette denke. Also welche Effekte hat die Lern- und Wachstumsperspektive auf meine internen Prozesse und Strukturen? Also wie wirkt es auf CRM oder auf den Innovationsprozess? Wie viele neue Ideen bekomme ich? Wie wirkt das in dem Kunden, in der Kundenperspektive? In der Wahrnehmung auf dem Markt, in der Attraktion von Mitarbeitern und dann am Ende sozusagen, wie wirkt das in der Finanzperspektive? Also wo wirkt sich das aus? Bisschen moderner würde ich sagen, müsste man hier oben schreiben, Finanz- und Erfolgsperspektive, weil wir mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit da oben eigentlich jetzt so langsam so ein Dreieck reinbekommen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Ne, weil wir halt merken, wenn wir nur nach Gelderfolg bemessen, führt uns das an viele Stellen in die falsche Richtung. Aber auch das ist noch nicht Mainstream. Ja, also das könnt ihr euch mal so ein bisschen als ein Gedankenmodell dienen, um, wenn wir jetzt in so kleinere Gruppen gehen, mit vielleicht, kennt ihr ja von Woll, 3, 4, 5 Leuten pro Gruppe, und da mal 10 Minuten diskutiert, was aus eurer Sicht oder eurer Erfahrung ein gutes KPI oder Messsystem für Woll ist. Requirement für die Gruppen ist, schreibt irgendwas auf. Also aus jeder Gruppe soll eine kleine Dokumentation kommen. Ihr könntet euch an sowas orientieren und da Kreise malen, Dinge beschriften, Ursache, Wirkung abbilden. Ihr könnt aber auch einfach Spiegelstriche machen mit, das sind die 3 KPIs, mit denen wir unser Management überzeugt haben. Na, wir müssen uns hier so ein bisschen sortieren, dass nicht alle durcheinander quatschen. Geben so 2 Minuten Sortierzeit, holt euch hier alle einen Zettel. Ich stelle den Timer hier vorne auf 10 Minuten. Nach 10 Minuten kommen wir so wieder zusammen. Dann schauen wir, wie viel Zeit ist. Dann können 3, 4, 5 Gruppen ihres vorstellen. Den Rest fotografieren wir dann ab und sammeln zusammen. Ja? Also, los geht's.
So, fertig werden so langsam. Halbe Minute noch.
So, ich würde jetzt bitten, dass aus jeder Gruppe... Wir wissen, das müssen wir mindestens bis zum Wollcamp 2020 noch ausdiskutieren. Aber dass wir jetzt noch 10 Minuten Zeit haben, mal in die Gruppen ein bisschen reinzugucken, was da passiert ist, dass von jeder Gruppe einer kommt und hier vor auf dieses Whiteboard euer Ergebnis mal hängt. Also einfach von jeder, kommt schnell vor, dass wir es schnell aufhängen können. So, wir haben auch noch 8 Minuten Zeit. Das heißt, von den Gruppen, wer möchte denn jetzt mal vorkommen und zu dem Diskussionsergebnis ein bisschen was erzählen?
Ach so, alles klar, es wird aufgezeichnet, ja. Also bei uns ging es in erster Linie um die Sichtbarkeit in den sozialen Netzwerken. Also was wir gesagt haben ist, wenn Mitarbeiter vielleicht, vor allen Dingen, wenn sie kein ESN haben vielleicht, dann geht das fast noch besser, weil man sich nicht austauschen kann. Dann könnte man eine geschlossene Gruppe auf LinkedIn machen und so auch die Mitarbeiter auf LinkedIn bekommen. Das heißt, einmal zu messen, wie viele Mitarbeiter hatten wir denn vorher in den sozialen Netzwerken und wie viel haben wir denn jetzt? Denn durch die Sichtbarkeit, zum Beispiel auf LinkedIn, erhöhen wir das Employer Branding. Das heißt, A, kann man Vertrieb machen, wenn man ein B2B-Geschäft hat, und auf der anderen Seite, ja, es ist natürlich sehr positiv für ein Unternehmen, wenn die Mitarbeiter wertschätzend über das Unternehmen reden. So, das ist eine Sache, die uns dazu eingefallen ist. Recruiting-Kosten könnte man dadurch auch einsparen, weil auch Recruiting kann man ja machen über LinkedIn. Genau, das andere Thema war Wissensteilung. Wir hatten die These, wenn wir nach McKinsey gehen, Vernetzung steigert Produktivität, müsste man mal vielleicht messen, wie schnell man Projekte durchzieht. Und zwar Menschen, die in Working-Out-Loud-Zirkeln waren und auch Menschen, die eben vielleicht nicht in Working-Out-Loud-Zirkeln waren, und wie schnell die Projekte durchgeführt worden sind. Also einmal eben diese Geschichte Projektmanagement, Wissensteilung, das andere Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken. Ich habe es vergessen?
Wer mag denn noch? Du?
Ich schließe mich mal ganz kurz an. Wir hatten nämlich auch das Thema Projektarbeit. Einmal mit Working Out Loud eine Projektgruppe machen und eine Projektgruppe ohne Working Out Loud und da die Effektivität und die Effizienz messen.
Klasse, danke. Das erinnert so ein bisschen, ihr hattet mal die Story Durchlaufzeit von einem Projekt von 4 Wochen auf 6 Tagen reduziert, was gut ankam. Ne?
Ja, Prozess war super.
Okay, wer mag noch? Noch haben wir 5 Minuten, gute 5 Minuten. Jawohl.
Anneke, genau. Wir haben verschiedene klassische KPIs angeguckt, vor allem aus dem HR-Bereich. Sowas wie Fluktuationszahlen oder Bewerberzahlen, die vielleicht ansteigen aufgrund der Arbeitgeberattraktivität, ähnliche Richtung wie beim Employer Branding bei euch. Wir haben vor allem gemerkt, wenn wir Veränderungen messen wollen, müssen wir auch eine Prämessung haben. Also wir können nur dort Veränderungen messen, wo klar ist, da haben wir belastbare Zahlen, die wir eben jetzt nach der Veränderung durch WOL dem gegenüberstellen können. Und das könnten verschiedene Sachen sein, Kundenzufriedenheitsdaten, die wir schon haben, oder Aktivität im Social Enterprise Network. Genau, das waren so ein paar Ideen dabei.
Sorry, kleine Ergänzung. Und zwar haben wir auch darüber diskutiert, und das wäre dann tatsächlich mal eine Herausforderung an so einen Chief Officer, ja, zu sagen, misst du denn heute schon, wie lange es dauert, bis ein Vertrag fertig ist? So, und wenn du da Erfahrungswerte hast, dann guck doch mal hinterher, wenn Leute WOL gemacht haben, wie lange dauert es dann? Ja.
Jetzt kommt die Ilona doch. Haben Sie dich gezwungen?
Weiß nicht keiner. Ich wollte bloß nicht meinen. Also vorhin auf euren Folien, bei euch stand vorhin auf der Folie OKRs. Und das wird bei uns gerade auch groß geschrieben. Und was ich mit der Meinung bin oder was unsere Erfahrung ist, wir haben genauso wie die Katha diese Fragebogen gemacht. Wir haben auch bei ihr abgeguckt. Sie hat uns das gegeben. Also das war auch bei uns sehr erfolgreich. Aber wir sind genau an dem Punkt angekommen, dass das Management jetzt anders fragt. Und meine Meinung ist, wir müssen OKRs definieren. Wir müssen also wirklich sagen, wo wollen wir vielleicht Innovation erhöhen? Wo wollen wir vielleicht mehr Frauen in der Führungsebene? Wo wollen wir bestimmte Projekte antriggern, wo es halt um E-Mobilität geht? Und sowas könnte man mit Woll-Workshops machen. Das versuchen wir gerade, dass man wirklich sagt, wir definieren Dachthemen. Da waren wir vor 2 Jahren immer noch in Diskussion. Kann man denn mit Dachthemen bei Woll überhaupt arbeiten? Ich bin ein großer Freund davon, weil ich halt sage, nur so können wir überzeugen, nämlich Dachthemen in der Richtung. Wir wollen Innovation steigern und wir wollen halt meinetwegen 10 Innovationsprojekte in den nächsten 10 Monaten kriegen, und das macht man dann halt mit Woll und misst es so. Ja.
Danke an das Team. Geht natürlich auch in den Bereich, wo man sozusagen anfängt, so Wollziele leicht vorzugeben zumindest. Wer mag noch? Knapp 2 Minuten hätten wir noch. Also ein Team könnt ihr noch vorstellen, ja.
Das ist jetzt gar nicht eine Vorstellung aus dem Team, sondern hier ganz spontan aus dem Zweiergespräch eine Idee noch, die entstand. Als ihr gesagt habt, was der CEO gesagt hat, habe ich mich gefragt, ist es eigentlich ein Verhindern wollen von Woll? Ja? Nicht? Okay, gut, ich kenne ihn. Aber die zweite Frage ist für mich, ich würde nicht zu viele Kennzahlen erheben, sondern ihn fragen, was sind denn die 1, 2 wichtigsten wäre, wenn wir nachweisen, dass im Bereich Innovation Woll drauf einzahlt, reicht das? Und eins wirklich richtig gut runterbrechen, gegebenenfalls noch ergänzen um eine externe Studie als zu viele Kennzahlen, wo du dir dann auch wieder zu viele Angriffspunkte sozusagen schaffst.
Ja, da fand ich dieses Siemens-Beispiel, man koppelt es ans Ideenmanagement. Ich meine, das ist ja auch in vielen Organisationen was recht Verstaubtes. Aber da gibt es einen Prozess, wo hinten Euro rauskommen. Ne? Und wenn ich das korrelieren kann, spare ich mir vielleicht viel andere Messungen. Gut, sieht so aus, als hätten alle erzählt, was sie erzählen wollen. Hast du noch was?
Nein, wie machen wir jetzt weiter?
Also mein Vorschlag wäre, wir werden das auf jeden Fall als Podcast veröffentlichen. Das heißt, ihr könnt es nachhören. Wir werden die Einzelnen alle abfotografieren und versuchen mal in einem Blog zusammenzufassen. Vielleicht auch Gruppen, die sich daraus ergeben. Wer Lust hat, könnte da einfach mit einsteigen, dass wir sagen, wir versuchen mal so ein bisschen rauszukristallisieren, was einfach gute Praxis ist. Ich glaube nicht, wir kriegen das perfekte Messmodell, was für alle passt, aber vielleicht kriegen wir so einen Katalog oder eine kleine Werkzeugkiste, wo man sagt, das sind so 5 bis 10 Sachen, die in der Praxis funktionieren.
Genau. Und ich habe ja den Simon schon rekrutiert. Also wenn wir jetzt hier aus der Gruppe vielleicht noch einen Doktor der Physik finden würden. Ich würde auch einen Banker nehmen, also so Zahlen, Daten, Fakten. Menschen, die Ilona würde ich auch wahnsinnig gerne tatsächlich rekrutieren wegen Projektmanagement-Prozesserfahrung. Vielleicht finden wir hier noch 3, 4 Leute, die sagen, ja, KPI, das steht auf meiner To-Do-Liste, steht das auch? Dann würden wir nämlich tatsächlich, also ich würde euch bitten, gleich hier zu bleiben, wir tauschen E-Mail-Adressen oder Kontaktdaten auf jeden Fall aus. Dann würden wir eine Web-Session machen, Simon. Die Ergebnisse von heute in der Websession nochmal sichtbar machen, nochmal mit euch diskutieren und dann schauen wir, wie wir es so aufbereiten, dass maximal jeder das irgendwie verwenden und auch weiterverwenden kann. Weil ich glaube, KPI-Messung, das muss jetzt nicht jeder selber erfinden. Ne? Okay? Applaus für KPIs.
Genau.